Moin aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Handelsvertreter Heroes Digital Talk. Und wie immer ist mein Name André Kewe. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Ja, mein heutiger Gast ist der liebe Thomas Koch, Geschäftsführer der H. Koch GmbH aus Garbsen bei Hannover. Und Thomas bewegt sich seit über 20 Jahren in einer Welt, die viele von uns wirklich kaum kennen. So technische Serienbauteile, internationale Lieferketten, Automotive, China, USA, komplexe Industrieprojekte, die oft schon Jahre vor einem Serienstart beginnen. Ganz spannende Themen. Und wir reden über seinen ungewöhnlichen Weg von einem Highschool-Jahr in den USA, das bis heute irgendwie andauert, über zweite Generation Familienunternehmen, Veränderungen im Automobilbereich und halt eben die Geschwindigkeit auch chinesischer Märkte und last but not least, warum Netzwerke und nicht nur HVH, sondern gerade auch in seiner Branche heute wichtiger sind denn je. Und außerdem geht es um die Fragestellung, wie sich Industrievertretung und auch seine Industrievertretung neu erfinden muss, welche Rolle Digitalisierung, KI dabei spielen und warum halt langfristiger Erfolg wirklich schon Jahre vor dem eigentlichen Auftrag beginnt. Da ist ganz viel drin, zumal Thomas und ich ganz viele Gemeinsamkeiten irgendwie auch haben. Aber dazu kommen wir jetzt gleich in der Episode mit Thomas Koch. Wir springen rein. Los geht's. Moin Thomas, herzlich willkommen hier bei Handelsvertreter Heroes. Cool, dass du da bist.
Hallo André, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Sehr schön, sehr gerne die Einladung auch von meiner Seite. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger und ich habe mal so eben noch vorher reflektiert, da gibt es eine ganze Menge Gemeinsamkeiten, die wir haben. Wir sprechen über Camping, wir sprechen über USA, Hamburg, zweite Generation Unternehmer, sportlich. Und jetzt hast du mir gerade noch erklärt, hast du dein Abitur im Bereich Windsurfen auch noch gemacht. Also mehr Gemeinsamkeiten gibt es ja eigentlich gar nicht unter zwei Podcast-Menschen. Sehr cool, dass das heute hier klappt. Wunderbar.
Ja, das mit dem Windsurfen war aber kein Leistungskurs. Ja, es war nur ein ganz normaler Kurs, aber absolut richtig. Ich habe im Abitur Windsurfen als Fach gehabt.
Ja. Sehr geil. Ich hätte es mir gewünscht, bei mir war es nur Handball, aber naja, das ist ein anderes Thema. Du, bevor wir richtig einsteigen, ich habe am Anfang hier immer eine Frage, weil jeder kommt ja hier aus dem Vertrieb, hat auch schon ein bisschen Erfahrung irgendwie mitgebracht. Erzähl mir doch mal ganz kurz von deinem ersten Tag wirklich im Vertrieb. Was ist da passiert?
Also ich kann dir sagen, mein erster Tag, jetzt nicht bei uns hier in der Firma im Büro, sondern der erste Außendiensttag, das werde ich auch nie vergessen, mit einer Vertretung unterwegs gewesen, für die wir auch heute noch arbeiten. Mein Vater war damals mit dabei und der neue Vertriebsleiter und technische Leiter von dieser Firma. Und wir sind gleich hier im Norden zu einem Kunden gefahren. Ich war total nervös. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wer die Personen wirklich waren. Und dann gleich in solche Automotive-Themen abdriften, wo die alle Personen waren so drin in dem Thema und ich wusste eigentlich gar nicht, wo oben und unten ist. Sehr nervös, aber ja, man hat sich irgendwo reingefuchst. Ja. Aber es war auf jeden Fall prägend, dass es der erste Auswärtstermin war und nicht in Anführungsstrichen nur ein Bürotag.
Okay, ja, sofort ins kalte Wasser und sofort in die ganze Thematik mit rein und hat ja gut geklappt, weil du machst das Ganze heute immer noch.
Korrekt. Das ist jetzt mindestens über 20 Jahre her, der erste Termin. Ich bin irgendwo 2003, 2004 hier wieder reingekommen und dementsprechend ist das schon ein paar Tage her.
Wunderbar. Sag doch mal ganz kurz so ein bisschen die Hauptkoordinaten zu deiner GmbH, zu deinem Unternehmen. Wie seid ihr aufgestellt? Und dann gehen wir gleich nochmal ein bisschen in die Tiefe rein.
Also wir sitzen hier in Garbsen bei Hannover, haben wir unser Headquarter. Wir sind das Unternehmen gibt's seit 1989, hat mein Vater dann damals aufgebaut. Wir sind drei Personen im Außendienst, zwei im Innendienst. Ich habe noch jemanden im Bereich Stuttgart, der für uns tätig ist. Das sind so die groben Eckdaten von uns.
Wunderbar. Okay, dann steigen wir mal tiefer ein. Ein bisschen deine Vita. Hannover ist Heimatstadt, Heimatgeburtsort. Da kommst du her aus der Ecke, ja?
Ja, also geboren bin ich witzigerweise gar nicht in Hannover, sondern im Rheinland, in Neuss. Aber da habe ich auch nur 3 Monate gelebt, weil meine Eltern dann schon hier nach Hannover gezogen sind. Aufgewachsen hier nördlich von Hannover, Garbsen ist eine eigene Stadt. Kennen die wenigsten, aber hat eine Autobahnausfahrt, deshalb kennen es vielleicht doch ein paar. Und auch eine Raststätte. Und bin hier aufgewachsen, habe hier Abitur gemacht und meine Eltern haben sich dann schon selbstständig gemacht, Ende der 80er Jahre. und bin dann nach Hamburg gegangen zum Studium Wirtschaftsingenieurwesen. Das gab es damals noch an allen drei Universitäten parallel, TU, FH und Uni. Habe dann dort den Abschluss irgendwann bekommen und bin dann wieder zurück nach Hannover, weil mein Vater mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, bei uns mit einzusteigen ins Familienunternehmen. Es war jetzt nicht die Vorgabe oder geplant, sondern er hat gesagt, hey, er braucht unbedingt einen neuen Mitarbeiter und ob ich das nicht sein könnte. Und ich habe dann meine Frau noch in Hamburg geheiratet, damit sie mitkommt. Dann sind wir nach Hannover gezogen. Ja.
Dann ging es wieder zurück. Sehr korrekt. Schön. Hamburg war auch eine coole Zeit, oder? So Studium in Hamburg und alles.
Ja, also Hamburg war überragend. Wir waren, wir mussten viel pendeln, weil wir in Bergedorf, Dammtor und auch in Harburg parallel studiert hatten. Also wir waren viel mit der S-Bahn unterwegs. Aber die Wirtschaftsingenieure war auch ein kleiner Haufen, nenne ich das jetzt mal. Wir waren irgendwie, weiß ich nicht, 50 bis 100 Personen. Und der Zusammenhalt ist auch immer noch groß. Wir treffen uns auch immer noch. Und zu der Zeit sind sehr viele auch bei Airbus gelandet, weil da gerade das 380er-Projekt losging. Aber klar, meine Schwiegereltern leben in Hamburg. Hamburg, wunderschöne Stadt. Aber auch zum Studieren, muss ich sagen, war es auch, trotz der Größe, war es wirklich schön. Ja, absolut.
Sehr schön. Sehr schön. Also Hamburg, Wirtschaftsingenieurwesen, eine wichtige Voraussetzung, glaube ich, auch für deinen Job, für dein Tun, weil ihr seid natürlich als Industrievertretung auch sehr technisch versiert, sehr technisch angehaucht. Aber worauf ich gerne nochmal eingehen will, ist eine Station davor. Und da hast du mir nämlich neulich im Active Camp, als wir morgens um 6 zusammen gewandert sind, hast du mir ganz viel davon erzählt. Und da kommen wir nämlich mal zur zweiten Parallele, nämlich USA. Und zwar warst du mit 15, 16 Jahren, bist du in die USA gegangen?
Ja.
Das und da ist, glaube ich, einiges raus entstanden. Was raus entstanden, so viel kann ich schon sagen, was ich bislang so noch nicht gehört habe. In der Intensität, will ich es mal sagen. Aber erzähl doch mal.
Das ist richtig. Ich ausschlaggebend war, ich habe einen älteren Bruder, 4 Jahre älter. Da hat das ein Freund gemacht. Der ist damals auch ein Jahr in die USA gegangen. So klassisch dieses Austausch oder dieses Schuljahr in Amerika zu verbringen. Das wollte ich dann auch mit 16. Und bin dann Anfang der 90er in die USA gekommen. Es war sehr, sehr knapp. Es gab irgendwie 3 Flugtermine, wo man hätte fliegen können. Und ich habe, glaube ich, 1 oder 2 Wochen vor dem letzten Termin erst die Gastfamilie bekommen, wo ich hinkommen könnte. Damals gab es kein Internet. Man hat einen Brief bekommen. Da waren die Eckdaten der Familie und ein Foto. Und dann hieß es für mich innerhalb der nächsten 2 Wochen einmal kurz telefoniert. Und dann bin ich nach Rochester, New York, das ist so oben, Staat New York, Niagara-Fälle, die Ecke, bin ich da hingeflogen und habe dort bei dieser Familie 1 Jahr gelebt, bin dort zur Highschool gegangen, habe auch dort einen Highschool-Abschluss gemacht, der leider nicht zählte in Deutschland, aber egal. Und das Ungewöhnliche daran ist, diese Familie ist für mich meine zweite Familie seitdem. Ich habe deren Haustürschlüssel, ich spreche die mit Mom und Dad an. Auch immer noch, meine Kinder sprechen die mit Opa und Oma an und wir haben es in den letzten 30 Jahren geschafft, uns eigentlich immer wieder zu sehen, irgendwo zu treffen. Hab da auch sehr viel Eigenständigkeit gelernt, weil es vor Ort einfach, wir waren dann 4 Geschwister, wir mussten uns auch viel um uns selbst kümmern und mein Gastvater hat viel gearbeitet, wir haben viel gesehen. Ja, und das Ungewöhnliche ist wirklich, dass wir seitdem eng zusammen sind und dass auch mein Sohn dann vor 3 Jahren bei meiner Gastschwester ebenfalls 1 Jahr in derselben Familie sozusagen war, in der nächsten Generation quasi, ja.
Also das führt ihr schon so fort, generationsweise, finde ich halt der Hammer, über 30 Jahre habe ich so auch bislang noch nicht irgendwie, ich habe auch einige Zeit, ein paar Jahre in den USA gelebt, hatte enge Beziehungen, aber das geht natürlich dann irgendwie auch mal wieder so auseinander, das ist ja auch irgendwie ganz klar, bei euch ist es ganz eng von beiden Seiten so geblieben, was waren so die Faktoren dafür, weil das einfach so immens stimmt oder was ist so der...
Ich glaube, der Hauptfaktor war, dass sowohl ich habe mich komplett in diese Familie integriert. Ja, ich bin auch darüber geflogen, habe gesagt, alles klar, 16 in Deutschland, da kannst du einiges schon tun. Du kannst Alkohol trinken, Party machen, was in Amerika nicht so funktioniert. Ich habe mich voll darauf eingelassen und die aber auch auf mich. Und so sind wir im Prinzip ja eine Familie direkt geworden. Und auch meine Eltern haben mich dann damals abgeholt. Also auch da hat es dann funktioniert, dass meine Eltern, die amerikanischen Eltern auch, wie soll ich das sagen, akzeptieren oder irgendwie. Also es hat in allen Bereichen wunderbar funktioniert. Ja, und Jetzt sind die auch überall verstreut in Amerika, in Milwaukee, in Arizona. Aber wie gesagt, wir sehen das als Familie. Und der nächste Flug ist schon für Dezember gebucht. Also das wird weiterhin so laufen, ja.
Das auch immer zu dem stetigen Vorurteil, Amerikaner oberflächlich keine Beziehung halten oder so. Es ist ein Paradebeispiel dafür, dass es auch ganz anders geht. Also das ist ja oftmals so.
Das ist korrekt, ja. Aber ja. Es hat, ich glaube, mich auch geprägt, auch eine gewisse Selbstständigkeit. Klar, Sprache und so weiter war natürlich dann auch einfacher oder ist auch weiterhin einfach. Aber auch später im Beruflichen finde ich schon, wenn man mal früh auf eigenen Beinen irgendwo ist, dann hilft das schon immens, ja.
Gerade, Entschuldigung, bin noch ein bisschen erkältet hier nach dem Wochenende. Gerade beruflich will ich nochmal drauf eingehen, weil dein Gastvater ja durchaus auch so typisch American Style, so als Businessman irgendwie auch unterwegs war, mittlerweile retired ist, aber auch eine starke Karriere gemacht hat, ne?
Absolut, der war im Food-Bereich, in allen möglichen großen Konzernen auch unterwegs, auch bei einer Nestle-Tochter. Und als meine Kinder klein waren, sind die nochmal beruflich nach Florida gezogen, haben dort war der CEO von dem größten Hersteller von Orangen, also sprich die Orangenbäume und nicht sozusagen das Endprodukt, der Saft, sondern die haben dort die Orangenbäume gezüchtet und natürlich auch den Saft gepresst, aber den konntest du so jetzt nicht kaufen. Und absolut, ja, auf hohem Level als Management gearbeitet und auch immer zeitlich extrem gearbeitet. Also ich kann mich immer daran erinnern, der ist morgens um 5 schon weg gewesen. Ein absoluter Frühmensch, hat aber dadurch auch am Nachmittag sich dann trotzdem auch noch die Zeit für die Familie genommen, indem er halt nicht bis um 8 im Büro war, sondern dann halt um 5, 6 irgendwo auf jeden Fall zurückkam. Ja, fand ich auch sehr, und das auch, egal ob das jetzt nun später war oder halt als ich dort gelebt habe, ist das in der Familie immer so gewesen, ja.
Okay. Und gibt's da dann die Connection auch so, dass man sich geschäftlich auch mal unterhält, wenn man irgendwie ihm einen Rat braucht oder?
Also doch schon, immer wenn er hier ist oder wenn wir uns sehen, dann gibt's mal einen Spaziergang und dann fragt er schon. Er hat natürlich jetzt von dem Kundenkreis, mit dem ich zu tun habe, relativ wenig zu tun. Aber ich sag jetzt mal, wie man, er interessiert sich, welche Herausforderungen, gerade so dieses Transatlantische, fragt er immer wieder nach, Mensch, wie ist das jetzt mit Zöllen und so weiter. Das ist absolutes Interesse und versucht da auch so ein bisschen, ja, beruhigend einzuwirken, ja, weil er auch einfach sagt, ja, es sind halt, die Zeiten sind so, wie sie sind, man muss sich darauf einstellen, aber es ist jetzt nicht so, dass man sich zu viele Gedanken machen muss, weil es gibt immer Lösungen, die man findet, ja.
Sehr schön. Und der Sohnemann jetzt ist schon auf dem Weg auch in die USA, jedenfalls fast, weil das Studium geht da bald los, ne?
Genau, mein Sohn wird dann in Boston studieren, also der, dadurch, dass er auch ein Jahr dann bei meiner Gastschwester war, hat sich dann auch Richtung USA orientiert und wird dann halt jetzt im Herbst dann auch in Boston studieren, ja.
Letzte Frage, wann wandert ihr aus? Irgendwie Kalifornien oder so? Oder ist das noch nie Thema gewesen?
Nee, also ja, ich bin gerne drüben. Ich habe auch eine gewisse Affinität, aber ich fühle mich sehr, sehr wohl, wo ich hier wohne. Auch ich fühle mich auch sehr wohl in Deutschland. Ich bin prinzipiell auch immer sehr optimistisch und die Freiheiten, die wir hier haben, und sei es nur mit dem Bus irgendwo hinzufahren oder auch, also ich kann gerne in den USA sein, aber ich werde dort bestimmt nicht ewig leben.
Sehr schön. Ja, aber vielen Dank schon mal für die Einblicke. Warum frage ich da so detailliert nach? Nicht, weil ich selbst auch ein USA-Fan bin und da, sondern weil ich glaube, da wurde schon, und so habe ich selbst auch erlebt, weil ich habe schon als Kind auch viel im Ausland Zeit verbracht, da wird irgendwas gesetzt, da kommt irgendwie so rein, so eine Pflanze wird da in einen reingesetzt, weil das hat ja auch Implikationen für euer Geschäft, ihr seid ja auch sehr international unterwegs mit China und so, da passiert ja unheimlich was. Vielleicht spannen wir mal den Bogen ein bisschen in die Richtung, wie seid ihr aufgestellt als Industrievertretung, Kundenkreise und wie funktioniert euer Geschäft eigentlich?
Also wir sind historisch, mein Vater kommt aus der Ecke Automotive beziehungsweise Serienbauteile. Also keine Maschinen, sondern irgendwas, was irgendwo in Serie verbaut wird. Und da war schon immer die Automobilindustrie wichtig, inklusive alle Zulieferer. Es sind immer technische Bauteile, deshalb, du hast es schon richtig gesagt, so ein Wirtschaftsingenieur, das hilft schon, dass du weißt, was steht in so einer Zeichnung, was sind unterschiedliche Werkstoffe. Und so haben wir uns ein bisschen aufgebaut, dass wir gerade im Metallischen die unterschiedlichen Herstellverfahren haben und dann halt versuchen, die dann auch in dem gleichen Kundenkreis unterzubringen. Automotive ist da wichtig, aber ich habe auch einen Mitarbeiter, der fast nur Non-Automotive-Themen macht, weil dann doch Firmen auch versuchen, ein oder zwei Standbeine zu halten und nicht alles nur auf die Karte Automotive zu setzen. Ja, und das haben wir jetzt die letzten Jahre immer wieder ja sukzessive aufgebaut. Gibt auch mal Rückschläge, wenn es nicht weiter funktioniert hat, aber halt auch sehr international. Das heißt, früher hatten wir so einen typischen Norddeutschland war unser Gebiet, ja, das haben wir komplett verlassen, weil ich sage jetzt mal, unsere Kunden sind mindestens ganz in Europa. Ich war die letzten Tage in der Slowakei, in Rumänien oder halt dann auch international. Also auch wir arbeiten auch für Unternehmen zum Beispiel aus China kommend. Ja, da ist es halt dann auch selbstverständlich, dass man halt auch mal in China ist. Ja.
Okay, das heißt, wie viele Tage im Jahr bist du so unterwegs? Kannst du das so runterbrechen?
Also vor Corona war es wirklich mehr. Also es ist auch bei uns sehr viel digital umgestellt worden. Aber in der Regel war ich ungefähr 2 bis 3 Tage in der Woche unterwegs. Und das pendelt sich jetzt auch gerade wieder so ein bisschen ein. Es gibt ja doch auch viele technische Themen, die man wieder mal vor Ort klären kann. Insbesondere so die Erstkontakte finde ich sehr wichtig, dass man die Person mal gesehen hat, mit der man auch vielleicht am Anfang nur digital. Und dann kann man danach auch digital anders mit denen arbeiten, sage ich ganz klar. Ja, also ja. Man muss jetzt nicht, früher mussten wir wirklich für alles irgendwo hinfahren. Das tun wir sicherlich nicht. Aber wir können jetzt sozusagen die Präsenztermine nutzen, um sie später digital besser umsetzen zu können, würde ich das mal sagen.
Ja. Okay, verstehe.
Aber die Zeiten sind vorbei, dass ich, sage ich mal, 65.000, 70.000 Kilometer mit dem Auto im Jahr fahre durch ganz Europa. Ja, das ist, glaube ich, das kommt auch nicht wieder.
Machst du beruflich, die machst du aber mit eurem Camper privat.
Das ist was anderes, ja.
Genau, ja, okay. Aber sprechen wir mal ein bisschen über die Märkte, in denen ihr unterwegs seid, weil da ist ja schon eine ganze Menge Bewegung drin. Also wenn wir uns so Automotive und parallel die Märkte mal vor 10 Jahren angucken und wo wir heute sind, was waren so, jetzt nehmen wir mal Corona mal außen vor, was sind so die größten Effekte, die euch tagtäglich beschäftigen und vielleicht auch die eine oder andere Nacht auch mal beschäftigt?
Also ich glaube, der Wandel ist gerade, wenn man im Automobil, und wir lesen es ja auch überall, wie sich der Markt verändert hat, nicht nur in Europa, sondern auch gerade auch mit China. Wir haben selber für Chinesen arbeiten wir, aber wir haben auch Firmen unterstützt, in China Fuß zu fassen. Das heißt, früher war es immer so, dass alles aus Europa dann nach China irgendwo rübergeschwappt ist. Und man merkt jetzt da zum Beispiel den Wandel, dass die Chinesen alles autark selber entwickeln, selber produzieren. Ja, sozusagen, sie sind völlig entkoppelt. Und das ist auch in anderen Regionen mittlerweile so. Die Amerikaner machen ihre eigenen Themen. Egal, ob der Kunde jetzt ein deutsches Unternehmen ist, ein großer Zulieferer, in den einzelnen Regionen werden die Verantwortungen immer mehr konzentriert und nicht mehr dieses ganz global umfassende, dass aus München oder aus Stuttgart oder aus Wolfsburg jetzt alle Entscheidungen getroffen werden. Und das merken wir auch in unserem Kosmos, weil wir bei manchen Sachen auch die Unterstützung von den Regionen vielleicht manchmal brauchen. Ja, also das heißt, unsere Firmen, für die wir arbeiten, haben vielleicht da drüben ein Werk oder auch andere Personen, die wir dann auch anzapfen müssen. Ja, und das hat sich schon gewandelt.
Ja. Und wie geht ihr da konkret vor? Was gibt's da so für Erfolgsgeheimnisse? Muss ich da eine Person besonders bezirzen, dass die mir als Gatekeeper hilft? Oder wie stellt man sich da auf?
Also ich glaube, das Thema Vernetzen, ja, das ist weiterhin ein sehr wichtiger Baustein in dieser Arbeit. Das heißt, letzten Endes muss man auch das Interesse daran haben, was machen die Regionen, was gibt's da für neue Informationen und dann auch den Mut zu haben, mit den Personen in Kontakt zu treten. Ja, und dann, also ich sage jetzt mal, für mich ist es wichtig, einmal im Jahr mindestens nach China zu fliegen, um einfach auch zu sehen, was dort funktioniert, was dort los ist, ja. Und dann halt auch das Gleiche hier zu tun. Das heißt, die Produkte haben sich nicht groß verändert, ja, aber wie die Personen auf die Produkte zugehen, wie sie auch entwickelt werden, die Zeiten werden extrem kurz. Es sind viele, haben auch Ruhestandsregelungen angenommen, das merkt man jetzt auch, dass viele alte Hasen, hört sich jetzt komisch an, aber es sind ein paar dabei, es kommen viele junge, neue Ingenieure dazu oder auch in anderen Bereichen, Einkauf, egal wo. Und wenn man da so ein bisschen die Erfahrungen der letzten 20 Jahre dort die Kunden unterstützen kann, dann ist das schon ein Mehrwert, der jetzt immer stärker in den Fokus gerät.
Okay. Du sagst es gerade so, China, einmal im Jahr in China. Was begeistert dich auf der einen Seite so am ganzen Standort China, alles das, was da passiert, und vielleicht auf der anderen Seite, was beunruhigt einen auch so ein bisschen, wenn man das also so sieht, wenn man so eng da dran ist?
Absolut. Also begeistert ist immer noch die Chinesen machen, ja, sie, also ich meine, wir diskutieren, wir sind einfach die Skeptiker, das waren wir schon immer, wir sind auch immer sehr vorsichtig, und die Chinesen probieren es und setzen alles dran, dass es funktioniert, ja. Erschreckend ist dann manchmal die Geschwindigkeit, und gerade bei meinen technischen Produkten, die wir zum Beispiel auch im Fahrwerk haben, frage ich mich manchmal, wie sie diese Geschwindigkeit überhaupt umsetzen können, ja, das macht mir ein bisschen Sorgen, und natürlich, die Offenheit ist schön, aber das ganze Thema, wir haben auch mit vertraulichen Daten zu tun, mit irgendwelchen Geheimhaltungserklärungen etc. Und da hat man manchmal ein komisches Gefühl, was man alles dort sieht, ja, was auch, wobei die Zeiten sind vorbei, dass es kopiert wird, das brauchen sie nicht mehr, aber es werden halt, faszinierend sind für mich auch einfach die Produktionsmöglichkeiten dort vor Ort, ja, das heißt, dort steht kein Chinese mehr an irgendeiner Handpresse, sondern es ist vollautomatisiert, voll digitalisiert. Das ist natürlich toll zu sehen. Aber da müssen wir halt in Europa auch immens aufholen, weil bis dato wir uns ja nicht so abschotten, wie zum Beispiel die Amerikaner das im Moment tun.
Ja, ja, darauf wollte ich gerade hinaus. Also Amerika, Gegenbeispiel, auch da habt ihr noch intakte Verbindungen, also jetzt nicht nur familiär, sondern auch geschäftlich. Ja. Da die letzten Jahre war auch eine Achterbahnfahrt, oder?
Absolut. Das Thema Zölle hoch und runter. Für welche Werte, sagen wir mal, finanziell sind denn überhaupt die richtigen? Wie entwickeln sich die Kunden? Ich kann mich an Zeiten erinnern, da musste alles aus Mexiko geliefert werden. Jetzt es wurde in Frage gestellt, gibt es überhaupt noch eine Produktion in Amerika? Jetzt dreht das alles wieder genau in die andere Richtung. Jetzt musst du alles aus Amerika fertigen, was ja teilweise gar nicht geht, weil das technologisch gar nicht mehr in USA vorhanden ist. Ja, das ist, also das sind die Herausforderungen, ehrlich gesagt. Ja, und die Zeiten sind auch vorbei, dass wir als Vertretung irgendwie langfristig solche Sachen planen können. Ja, sondern wir müssen uns mit den Gegebenheiten jetzt konfrontiert werden, und dann versuchen wir da Lösungen zu finden. Und wenn vielleicht eine andere Regierung oder irgendwas passiert, dann müssen wir halt gucken, wie man das bestmöglich umsetzen kann. Aber Amerika hat natürlich jetzt, durch die jetzige Politik ist es natürlich in vielerlei Hinsicht abgeschottet. Das heißt, unsere chinesischen Partner können dort gar nicht hinliefern, als Beispiel. Ja, weil die Zölle einfach viel zu hoch sind.
Ja. Gar keinen Absatzmarkt dafür mehr. Irgendwie
korrekt.
Aktuell da.
Ja, korrekt.
Okay. Ja. Okay. Ja. Bleiben wir auch mal ein bisschen hier so im deutschen Markt, auch eure Kundengruppen hier. Kernelement ist ja, oder Erfolgsfaktor sind ja wahrscheinlich so langfristige Kundenbeziehungen, oder? Also die auch dein Vater schon irgendwie aufgebaut hat, die du übernommen hast über Jahrzehnte hinweg, oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also wir haben schon auch auf Vertretung, da arbeiten wir schon seit Jahren. Also wir versuchen auch langfristig zusammenzuarbeiten. Wir sind dann auch häufig ein Teil des Teams, wo wir wirklich in uns auch ein bisschen ein Stück in deren Organisation wiederfinden. Wo wir sozusagen für die dann auch aufgrund räumlicher Nähe dann bestimmte Kunden bearbeiten. Das ist jetzt weniger das klassische Vertriebsthema, dass man dort jetzt immer wieder das ist keine Neukundengewinnung, ja, sondern es ist im Prinzip bei den Großkonzernen die richtigen Leute immer wieder zusammenzubringen und zu wissen, was passieren dort für Dinge. Nichtsdestotrotz haben wir halt auch CRM-System, wo wir gewisse Kunden drin haben, wo wir auch wieder Neukundenakquise. Das sind auch so Trends. Vor 3-4 Jahren wollte kein Unternehmen Neukundenakquise. Jetzt merken sie auf einmal, das Automotive läuft vielleicht nicht so gut, das läuft nicht gut. Jetzt fangen wir wieder an mit Neukundenakquise. Ja, das ist auch für uns immer wieder erstaunlich zu sehen. Einerseits hieß es dann, nein, wir konzentrieren uns nur auf unsere Kunden, die wir jetzt haben. Und andererseits heißt es dann wieder, wir wollen jetzt wieder raus und neue Kunden bearbeiten. Ja, und das sind so Sachen, die wir auch immer wieder versuchen, dann konkret in unserem Team umzusetzen. Jeder von uns hat so einen gewissen Kundenkreis. Auch da sind wir ein bisschen aufgeteilt, dass wir auch so ein bisschen One Face to the Customer machen. Und auch wir versuchen uns dann auch mal wieder breiter aufzustellen. Vielleicht Kunden, die wir mal vor 5 oder 6, 7 Jahren mal hatten, vielleicht gibt's ja jetzt wieder neue Themen, die man darauf bringt. Ja. Und was für mich wichtig ist, auch ehrlich gesagt durch das Netzwerk, was du aufgebaut hast, so ein bisschen inspirierend. Wie kann man Vertrieb vielleicht auch ein bisschen anders gestalten? Weil wir haben immer so Technologien in den Vordergrund gestellt, also Bauteile, die in irgendeiner Form nicht nur Build-to-Print sind, sondern wo ein bisschen Know-how dabei ist. Wie kann man das den Kunden auch wieder zugänglich machen, ja, in der heutigen Welt? Wir haben früher so Technologietage hier in diesem Gebäude gehabt, wo ich gerade drin bin. Ja, da haben wir Kunden eingeladen und so weiter, hat man so ausgetauscht, man hat auch mal so Schulungen gemacht, was sind so die einzelnen Herstellverfahren, was gibt's vielleicht Pro und Contra? Und das irgendwie so ins 21. Jahrhundert zu bringen, dass sozusagen der Kunde wieder sieht, aha, hier ist doch irgendwie ein Bauteil, vielleicht kann man das irgendwie anders herstellen. Und das so ein bisschen wieder weg von dem, ich sage jetzt mal, die Chinesen können wahrscheinlich jedes Bauteil, was wir um uns herum haben, kostengünstiger herstellen als jeder Europäer. Wir müssen halt irgendwo was besser oder anders machen. Und da sehe ich auch sozusagen die Zukunft der nächsten Zeit, das so ein bisschen ins Digitale zu bringen.
Okay, das rüberzubringen. Aber da bin ich immer mein Punkt, weil gerade im Vorgespräch, da hast du noch so geschmunzelt, als ich gesagt habe, kommst bald zu mir in die Podcast Masterclass. Mach doch mal die Thomas Koch YouTube Show, wo du genau die Sachen erklärst. Siehst du? Jetzt hast du dir die Antwort schon selbst gegeben.
Ja, also ich meine das ganz ernst. Du hast das im Prinzip auch durch das Netzwerk, was hier aufgebaut wird, lernt man ja auch so ein bisschen dazu. Und natürlich sind wir auch irgendwo, ich sage jetzt mal, in irgendwelchen Medien unterwegs. Aber gerade so, wenn wir haben Entwicklungsbeispiele, auch wir als Unternehmen, das hat schon mein Vater vorangetrieben, wie kann man Bauteile vielleicht anders und kostengünstiger herstellen? Und das ist doch der Grund, warum der Kunde zu einem kommt, ja, und nicht, um noch die letzten Cent irgendwo rauszuquetschen aus einem Teil, was schon irgendwie alle können, ja, und da sich mal wieder drauf zu fokussieren, auch wieder Ideen zu geben, den Ingenieuren oder den Einkäufern da draußen zu sagen, hey, vielleicht kann man das ja irgendwie anders herstellen. Vielleicht gibt's ja eine coole Idee.
Ja. Okay. Ja, spannend. Du sagst es eben so, Messen, schon eigene Sachen gemacht. Wie wichtig sind Messen oder wie wichtig sind wieder Messen jetzt vielleicht geworden? Du bist ja auch in Hannover Messe, ja, und solche Sachen.
Also wir waren in der Vergangenheit auch Hannover Messe, andere Messen. Man merkt jetzt schon, dass es sehr spezifisch ist. Das heißt, wir müssen auf spezifische Messen, je nachdem, welches Thema ist. Ist man in der Agrarbranche, ist so eine Agritechniker wichtig. Wir stellen als Firma, koordinieren wir, es gibt in Wolfsburg, beim großen Konzern dort, gibt's immer eine Zuliefermesse alle 2 Jahre. Da stellen wir als Firma Koch aus und im Prinzip wir organisieren das für unsere Partner. Die sind alle dann, nicht alle, aber sind halt dann 5, 6 bei uns auf dem Stand. Wir teilen alle Kosten, aber wir teilen auch alle Kontakte. Ja, wir nutzen sozusagen das Netzwerk, die Firmen untereinander vielleicht auch haben, weil sie ja auch in keinerlei Wettbewerbssituation stehen. Und ich finde, solche spezialisierten Messen, das kommt immer mehr, sei es für Leistungselektronik, sei es für was auch immer. Und da würden wir uns dann wiederfinden, ja, oder zu sagen, alles klar, ich möchte jetzt in einen neuen Markt reingehen, dann schaut man sich halt mal um bei der Windmesse in Hamburg, ja, als Beispiel.
Ja, okay, also spezialisierte kleinere Messen, also durchaus ein Trend, also nicht nur bei euch im Bereich, sondern auch bei vielen anderen Heroes, der eine oder andere organisiert mittlerweile die eigene Geschichte, ein eigenes, ja, Festival, um da irgendwie Touchpoints auch zu schaffen. Ich glaube, Der Trend geht überall dahin, weg von den ganz großen Geschichten, spezialisierter, kleiner, ein bisschen mehr High-Touch irgendwie so da rein. Auch das bei euch sicherlich der Fall.
Absolut, absolut. Und einfach auch, ich sage jetzt mal, so eine IAA jetzt als Automobilmesse, das wurde irgendwann zu groß, hat man richtig gemerkt, auch mit Frankfurt. Jetzt hat sie sich in München so ein bisschen etabliert, ein bisschen kleiner. Das ist schon der richtige Weg, ja, weil einfach nur die schiere Größe. Und so habe ich noch die Hannover-Messe von früher in Erinnerung oder so eine Cebit. Das ist einfach, das kann man heute nicht mehr. Das wollen die Menschen auch nicht mehr. Ja,
ja, ja. Ja, ach so, ich hatte das noch in Frankfurt verortet. Das war alle 2 Jahre. Oder ist, genau, das immer noch so jetzt in München? Wie läuft das?
Ja, die ist jetzt in München, genau. Also die Pkw-Nutzfahrzeug ist hier in Hannover, aber Pkw ist in München. Und dann halt auch so aufgeteilt auf Messegelände und in der Stadt, um auch das Auto vielleicht so ein bisschen mehr in die Stadt zu bringen. Ja, ist ganz interessant, weil dann können einfach, ohne dass du jetzt auf die Messe ein Ticket kaufen musst, kannst du dir halt dann in der Münchner Innenstadt zum Beispiel Autos anschauen. Ja, also,
ah, okay.
Aber die mussten auch viel lernen, weil sie da irgendwie Fahrräder mit reingebracht haben und so.
Ja. Mobilität halt irgendwie, aber
genau, es heißt auch IAA Mobility, korrekt.
Okay.
Aber ich sage jetzt mal, ich glaube, das haben sie ein bisschen zurückgeschraubt, dass es da doch auch den Fokus wieder gibt mit dem,
okay,
Auto.
Ja. So, jetzt sitzt vor mir ein Wirtschaftsingenieur, technischer Bereich, komme ich natürlich nicht drum herum, um über das Thema Digitalisierung auch zu sprechen und auch so KI und solche Themen. Wir gehen jetzt nicht auf den CRM-Bereich irgendwie so tief ein, denn Spoiler, ja, ihr arbeitet auch mit uns, aber das ist gar nicht jetzt das Thema, stelle ich auch niemals hier so heraus, sondern bleiben wir mal beim Thema KI auch. Da bist du ja sehr stark drin. Wo siehst du für euch da Potenziale? Wo siehst du irgendwie Wege? Was möchtest du da irgendwie noch mitmachen?
Also das ist im Prinzip das, was ich vorhin angedeutet hatte mit solchen Technologietagen. Ja, also sprich eine Art automatisierten Plattform aufzubauen, wo ich solche Themen wo auch immer dann präsentieren kann, ja, wo dann die Vor- und Nachteile von Bauteil A zu Bauteil B vielleicht ausgegeben wird, wo die KI mich dann unterstützen kann, um das vielleicht auch visuell darzustellen, auch selber. Also sprich, wir haben ja hier, ich habe die Bauteile ja auch physisch hier, wie kann ich das aufbauen? Ja, klar, natürlich wollen wir die KI auch nutzen, um irgendwelche standardisierten Abläufe, weiß ich nicht, Rechnungen, sonst irgendwas einlaufen zu lassen. Das sind so Kleinigkeiten, die so langsam greifen. Ja, das ist auch für uns ein Schritt. Jetzt unabhängig, du hast recht, ob du jetzt nun CRM A oder B oder C hast, das ist vollkommen irrelevant. Ja, aber wir wollen irgendwo das Thema automatisierte Prozesse, die ich vielleicht dann auch rausgeben kann, oder alleine nur das profane Thema, etwas zu suchen und es schnell zu finden. Ja, das merken wir auch. Wir arbeiten, was ich schon gesagt habe, für manche Unternehmen sehr, sehr lang. Und da hat sich vielleicht mal, beim Kunden hat sich was geändert, bei den Unternehmen hat sich was geändert. Und häufig haben wir irgendwo noch alle Daten zur Verfügung von irgendeinem Thema, was vielleicht 10 Jahre her ist. Ja, und das entsprechend dann auch zu finden. Ja.
Das zu finden, eine Herausforderung, der wir uns bewusst sind, und wir sind da gerade dran, und dazu nochmal off the record mehr.
Nein, aber
sehr schön, ja klar.
Aber ganz klar, das Thema, ich sage jetzt mal, wir sind eine kleine Einheit, ja, wir basteln auch, oder ich persönlich dann mit dem einen Kollegen basteln wir uns auch ein paar Agenten und so weiter, nutzen das jetzt mal, um vielleicht auch Richtung Suche, Kunden, Ideen und so weiter, so als Sparringspartner. Was wir noch nicht machen, ist so dieses völlig automatisierte, ich lasse jetzt irgendwelche E-Mails rausschicken. Haben wir aber auch noch nie gemacht. Wir haben auch nie irgendwelche Newsletter oder Mailings und so weiter nie gemacht, weil wir dann das doch versucht haben, über den persönlichen Weg zu gehen. Ja, auch wenn wir für Vertretungen arbeiten, dann geht das wirklich eher auf den Thema, persönlich mit den Firmen in Kontakt zu gehen und nicht jetzt, ich sage jetzt mal, an unsere 3000 Kunden jetzt eine E-Mail rauszujagen. Ja.
Naja, das glaube ich. Da seid ihr in einem Umfeld einfach auch unterwegs.
Zumal die kriegen ja selbst wir mittlerweile und löschen sie einfach. Ja, und da muss man einfach, man muss gezielter schon losgehen.
Ja, das verstehe ich. Du sagtest jetzt eben auch unser Netzwerk Handelsvertreter Heroes. Du warst, ich glaube, die erste Veranstaltung letztes Jahr, glaube ich, im November. Genau. Erstes Mal bei uns und dann diesmal auch vor ein paar Wochen im Active Camp im schönen Bayerischen Wald. Mhm. Wie waren da so deine Erfahrungen damit? Außer, dass du nicht gecampt hast und du kamst zu mir, weil ich war der Einzige mit dem Camper da, der sagte, sag doch mal Bescheid, wieso hast du nichts gesagt? Dann hätte ich auch gecampt.
Also ja. Ich fange mal von vorne an, weil Hamburg letztes Jahr, das war für mich ganz neu. Man hat gemerkt am ersten Tag, dass ich schon einige Personen schon kannten, weil sie schon ein Camp und so weiter gemacht haben. Aber ich fand, Hamburg war so ein bisschen die Initialzündung auch, insbesondere der KI-Tag, dort ein bisschen mehr in die Community reinzugehen, obwohl da kaum Firmen sind, die jetzt wie wir aufgestellt sind. Ja, aber das fand ich dann, am Anfang war das vielleicht abschreckend, weil was hat jemand, der mit Möbel zu tun hat, jetzt mit mir zu tun? Ja, aber letzten Endes ist Vertrieb und Networking dann doch ähnlich. Und beim Active Camp war das auf jeden Fall nochmal auch die Kombination, du hast es gesagt, wir waren wandern, wir haben Yoga, wir haben Kanufahrten etc.
Hip-Hop-Tanzen
haben wir auch gemacht. Aber dann auch die Themen, ich sage jetzt mal, was auch für eine Einheit, wie wir es sind, dann wichtig sind. Insbesondere an dem ersten Tag, wo es so ein bisschen geht um Unternehmensführung, wie kann ich vielleicht auch ein Team aufbauen und so weiter. Da fühlte ich mich natürlich sehr angesprochen, weil wir auch, wir sind eine kleine Einheit, aber jeder muss ja selber hier auch seine Arbeit tätigen, ja, auch jeder Mitarbeiter. Aber wie kann man das vielleicht auch gezielter für die Zukunft aufbauen? Das fand ich schon sehr, sehr spannend. Und natürlich das war dann der zweite Tag, was du aufgebaut hast, das Thema, wie kann ich irgendwie vielleicht einen Mehrwert bieten? Und dann kamen solche Gedanken jetzt wie kann ich meine Technologietage vielleicht vermarkten oder wieder aufleben zu lassen. Ohne, dass ich da jetzt Geld für verdiene, aber einfach, um wieder die Kunden anzusprechen.
Ja. Okay, ja, schön. Das freut mich ja, wenn es da auch den einen oder anderen Impuls auch gibt in diese Richtung. Oftmals ist es ja so, da entwickelt sich dann halt im Nachgang irgendwas. Noch nicht direkt an dem Tag, sondern auf der Autofahrt, wie auch immer. Ja, oder man spricht mal mit dem einen oder anderen darüber. Das ist natürlich auch eine Riesenchance, dann, die man da irgendwie so hat. Aber das ist schön zu hören. Freut mich unheimlich. Und so hat jeder andere Ansatzpunkte oder auch ein bisschen andere Perspektiven. So, für dich war es das Thema KI am Anfang. Da gibt es immer unterschiedliche Winkel auch dabei. Und schön so ein Feedback auch zu bekommen. Und Hip-Hop war phänomenal. Also du warst auch erste Reihe, ne, glaube ich, oder zweite.
Ja, ich war erste Reihe. Ja, das ist korrekt. Es war wirklich mega. Gott sei Dank gibt es nicht allzu viele Videos davon, aber es hat Spaß gemacht.
Ja. Wir haben noch nicht alles veröffentlicht.
Nein, aber wir hatten auch super wir hatten auch wirklich Glück mit dem Wetter. Überleg mal, ich sag mal, als ich losgefahren bin in Hannover, da war Regen und kalt, ja, und im Bayerischen Wald, das war schon eine gute Location. Und da auch mal das Thema wieder rauszukommen. Und ich finde auch nach Corona hat sich das, also auch überhaupt solche Schulungen oder irgendwo mal rauszugehen, ein bisschen anderen Input zu bekommen, das hat, glaube ich, sehr nachgelassen, oder empfinde ich auf jeden Fall so, auch wenn ich unsere Vertretung anschaue. Aber da muss man auch mal wieder hin, ja, auch mal zu sagen, ich gehe jetzt mal irgendwo einen Tag mit meinem Team hin oder ich gehe selber für mich mal ein bisschen überlegen, wo kann man sozusagen sich hinentwickeln und nicht nur Tagesgeschäft ist immer da, ja, das kannst du jeden Tag machen, ja? Aber halt auch mal ein bisschen off the box denken und dafür ist sowas absolut genial, ja.
Einfach mal rauszukommen auch, weil gerade auch mit dem Team, ich meine, da gibt's einen Team-Jour-Fixer, da spricht man ja nicht über solche Themen irgendwie, da geht's halt wirklich nur ums Tagesgeschäft, aber nicht so um eine Weiterentwicklung oder irgendwas dahin.
Korrekt, ja.
Schön.
Ja.
Ah, das ist cool. Du, letzte Frage, die ich habe. Rausgehen, sagtest du gerade. Wenn ich jetzt in Hannover-Garbsen bin und klar, man kennt da irgendwie das Kreuz und die Autobahnraststätte und alles, aber da gehe ich jetzt nicht unbedingt essen. Sondern mal ein Tipp für jeden, der da viel unterwegs ist. Sag mal eine Restaurantempfehlung bei euch direkt
also,
um die Ecke.
Also bei uns, auch bei uns im Büro ist Kalimera. Ein toller Grieche, ist bei uns fußläufig. Also jeder, der vorbeikommen will, kann bei uns gleich klingeln. Wir haben die gleiche Straße. Ich müsste jetzt lügen, welche Hausnummer das Kalimera hat. Wir haben 13, die haben vielleicht, weiß ich nicht, 3. Okay. Ein toller Grieche, hat auch einen Bezug noch zu Tzatziki, kann man mal googeln, aber der ist nicht weit weg von der Autobahn hier. Korrekt, Garbsen ist auch Universitätsstadt, für diejenigen, es ist schon verrückt, weil die Universität Hannover hat Hannover hier seinen Maschinenbau-Campus gebaut, das ist dann auf dem Gelände der Stadt Garbsen. Und aber ja, auf jeden Fall, mein Restaurant-Tipp ist das Kalimera hier bei uns in der Straße, ja.
Sehr gut. Und da ist Thomas Koch auch bekannt, einfach auf den Deckel von Thomas bestellen.
Das wahrscheinlich er dann. Eher nicht. Aber ich sag jetzt mal, wenn man sagt, dass wir ein paar Häuser weiter unser Büro haben, dann passt das schon. Ja.
Siehst du? Sehr schön. Lieber Thomas, vielen, vielen Dank. Da war viel drin. Finde ich total spannend. Dein persönlicher Werdegang, auch wie ihr das kombiniert. Und am Ende des Tages haben wir heute über eine Industrievertretung gesprochen, wo man ja erstmal so gar nicht irgendwie richtig weiß, was macht ihr eigentlich? Weil das ist ja nicht Vertrieb so im klassischen Sinne. Ja, du gehst jetzt nicht von Möbelhaus zu Möbelhaus, versuchst eine neue Kollektion irgendwie unterzubringen, sondern euer Geschäft läuft ja nun mal eben ganz, ganz anders ab, oder?
Wir arbeiten an den Themen, die du irgendwann in einem Auto vielleicht in 4, 5 Jahren siehst. Wir versuchen ganz, ganz früh dort einen Input reinzugeben. Natürlich haben wir auch strategische Themen, wo wir die Firmen begleiten müssen und Preisthemen und so weiter, wo wir vielleicht auch moderieren. Aber unser Fokus ist eigentlich zu gucken, wie kommen wir an die Themen ran, die vielleicht irgendwann in 2, 3 Jahren auch erst gefertigt werden. Solche Vorlaufzeiten haben wir. Das macht es auch spannend. Und alles das, was ich heute an Einnahmen habe, habe ich irgendwann mal vor Jahren generiert. Da muss man immer wieder sich auch dran erinnern, dass man in die Zukunft arbeitet und nicht auf das Heute und Jetzt. Du hast vollkommen recht. Ich gehe nicht in ein Möbelhaus und die kaufen jetzt 5 Stühle von mir, sondern das sind alles Themen, die irgendwo eine gewisse Vorlaufzeit haben.
Ja, und die ist durchaus lang. Das muss man auch kalkulieren. Also sich heute einfach mal selbstständig zu machen mit einer Industrievertretung von null an, wird schon herausfordern, ne?
Absolut. Und ich sage jetzt ganz klar, man muss da auch ein bisschen selber Interesse dran haben. Wenn man, ich sage jetzt mal, ob man jetzt nun der Sohn ist oder nicht, aber wenn man da jetzt irgendwo nicht Interesse hat, auch den Sachen hinterherzugehen oder vielleicht auch einfach nur zu lesen, was ist denn draußen los in den Industrien. So ein bisschen immer wieder out of the box denken und einfach mal dahin gehen oder den ansprechen. Wenn du das nicht hast, dann wird's halt schon schwierig. Ja, und gerade jetzt auch, wenn man solche langfristigen Themen hat wie bei uns, wie du schon gesagt hast, du brauchst ja irgendwo, das Geld muss ja irgendwo herkommen. Ja, sonst wird's halt wirklich, sonst kann es ganz kritisch werden schnell. Ja.
Sehr schön. Letzte Frage. Mit dem Senior immer noch im Austausch über die Themen, er damals gegründet, und kommt es dann immer noch sonntags beim Essen noch dazu?
Nee, nicht nur sonntags beim Essen. Senior ist auch hier immer herzlich willkommen, ist auch jeden Tag hier. Es ist sein Mittelpunkt oder wichtig auch für ihn, reinzukommen. Es geht weniger um Tagesgeschäft, aber da weiß schon, was so los ist und fragt auch nach. Oder wenn ich dann irgendwo oder das Team irgendwo unterwegs ist, fragt er auch, Mensch, wo ist denn der eine gerade? Warum ist der gerade in Rumänien oder was tut er da? Also der Austausch, es ist absolut sein Leben und das interessiert ihn auch. Und das wird auch weiterhin so bleiben. Es ist auch sehr angenehm, ja.
Schön, das freut mich doch zu hören. Besser kann man so einen Podcast auch gar nicht beenden. Lieber Thomas, vielen, vielen Dank für die ganzen Einblicke, für die auch die persönlichen Ansichten, finde ich total spannend. Ja, und ich freue mich auf alles, was irgendwie via WebCity, via HVH noch so kommt. Ich glaube, da gibt's noch ein paar Sachen, die wir zusammen machen können.
Absolut, vielen Dank, André. Und wir sehen uns hoffentlich bald mal wieder auch off the box in Hamburg und nicht nur auf Veranstaltungen, sondern komm dich dann mal sehr besuchen.
Gerne. Ja. Wunderbar, so machen wir's. Lieber Thomas, vielen Dank. Und in Hamburg sagt man Tschüss, bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.